Wir haben uns so krass zueinander hingezogen gefühlt, das war schon unnormal. Dann fingen so die ersten Stalkereien an. Also er hat mich halt immer beobachtet. Dann habe ich jemanden kennengelernt und war mit dem oberflächlich so ein bisschen zusammen, um mich wahrscheinlich von diesem Verlust so ein bisschen abzulenken. Der ist auch immer mit dem Auto gefahren und einmal kam ich dann halt aus der Tür raus und da waren dann die Reifen von demjenigen aufgestochen. Also mir wurde praktisch ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich dran schuld wäre, dass er mit seiner Ex noch mal was hatte. Naja, im Nachhinein halt stellte sich raus, weil vor einiger Zeit hat mich über Instagram jemand angeschrieben, eine ganz nette Frau. Und dann kam halt raus, wir waren die ganze Zeit parallel mit ihm zusammen und wir waren auch nicht die Einzigen. Also er hat halt wirklich ein doppeltes Spiel gespielt. Ich war dann mal mit meinem Sohn bei IKEA gewesen. Es war minus 10 Grad draußen. Und da war es so, da haben wir an diesem Fenster im Restaurant gesessen. Da konnte man so rausgucken auf die Straße. Und ich habe ihm diese Ortungsfunktion gezeigt und habe gesagt, guck mal, hier ist eine Ortungsfunktion und ich kann sehen, wo er sich aufhält. Und auf einmal sehen wir in dem Moment, wo ich diese Ortungsfunktion aufmache, dass das iPad angefahren kommt zu IKEA. Aber das iPhone bei ihm zu Hause liegt, während er vor IKEA hin und her gelaufen ist und geguckt hat, ob ich dann da mit meinem Ex bei IKEA bin. Genau, da ist mir das eigentlich erst so richtig klar geworden, was da abgeht.
Hi und herzlich willkommen bei Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen dabei, sich aus destruktiven Beziehungsmustern zu befreien. Als Coach und Beraterin weiß ich, wie tief solche Beziehungen das Leben beeinflussen können. Ich kenne das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ignoriert und manipuliert zu sein. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Partner versucht, dich zu kontrollieren und nach seinen Vorstellungen zu formen. Doch ich weiß auch, dass es möglich ist, aus dieser Ohnmacht herauszufinden und wieder zu sich selbst zurückzufinden. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten über narzisstischen Missbrauch und toxische Beziehungen. Geschichten, die viel zu oft im Verborgenen bleiben. Nach jeder Erzählung nehme ich mir Zeit, die Dynamiken zu erklären und verständlich einzuordnen. Gemeinsam schauen wir uns an, welche Muster hinter dem Verhalten narzisstischer Persönlichkeiten stecken und wie sie Betroffene beeinflussen. Ziel ist es, Wissen und Stärke zu vermitteln. Für alle, die sich in ähnlichen Situationen befinden oder sie besser verstehen möchten. In diesem Podcast sprechen Menschen über psychische und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, hör die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass dir das Zuhören nicht gut tut. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich den Namen geändert und die Details der Geschichte so angepasst, dass ein geschützter Raum für diese wichtige Erzählung entsteht. Heute ist Melina mein Gast. Melina, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und dass du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen. Lass uns doch einfach mal damit starten, wie bei euch alles anfing. Magst du erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie die Anfangszeit gewesen ist?
Ja, hallo. Ich bedanke mich auch erstmal, dass ich meine Geschichte hier erzählen darf. Und genau, also bei uns hat das so angefangen, dass wir uns relativ früh kennengelernt haben. Und zwar in der Oberschulzeit. Da war ich so 15 Jahre alt. Und wir waren auf zwei nebeneinander liegenden Schulen und sind uns da öfters begegnet. Und ich habe ihn halt gesehen und wie es halt so ist, wenn man in der Pubertät ist, man sieht halt irgendjemanden und ist erstmal so schockverliebt. Und genau, und er hat mich halt auch wahrgenommen und irgendwie war das so eigentlich ein Beginn wie in einer klassischen Liebesromanze, so wenn man halt Liebesfilme schaut und die fangen dann halt so an, dass man sich in der Schule kennenlernt und ein ganzes Leben lang irgendwie das Gefühl hat, man verbringt das Leben miteinander, man heiratet, kriegt Kinder und so weiter. So fing das irgendwie an. Aber die ersten 2, 3 Monate haben wir uns, also wir sind uns immer begegnet und wir fanden uns auch toll, wir wollten uns voneinander, aber halt einen Monat Funkstille. Und Dann auf einmal sind wir uns auf irgendeiner Party begegnet vom Schulfest und dann sind wir halt ins Gespräch so richtig gekommen und haben uns halt beide, also war halt der Zeitpunkt, wo wir uns verliebt haben und erstmal alles rosarot war, so richtige Teenie-Liebe und auch sexuell war er meine erste Begegnung. Und er sagte immer, ich für ihn auch, wobei ich im Nachhinein weiß, dass es nicht so war. Das spielt auch nochmal eine große Rolle, einfach wie er sich gegeben hat, so von seinen Erzählungen, wie sein Leben vorher stattgefunden hat und auch immer so in den Zwischenräumen. Also wir haben eine On-Off-Dynamik gehabt und waren insgesamt so dreimal einen längeren Zeitraum zusammen. Und jedenfalls in dem ersten Jahr, was wir so zusammen waren, unsere erste große Liebe erlebt haben, auch sexuell viel halt Erfahrungen gemacht haben zusammen, auch zusammen in Ferienlager gefahren sind. Und in dieser Zeit war alles, ja, wie man sich das so in so einem Liebesfilm halt vorstellt, ne? Und dann, genau, dann war es so gewesen, meine Mama war an der Schule von ihm Sekretärin und konnte in die Schülerakte schauen. Und da wurde einmal festgestellt, dass er die Klasse gewechselt hat. Und das war für meine Eltern immer schon ein Dorn im Auge, weil ich bin halt sehr behütet aufgewachsen, aber schon auch unter einer kontrollsüchtigen Mama. Und ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass ich halt so einen Typ Mensch angezogen habe. Genau, da komme ich dann noch später drauf. Jedenfalls, genau, wir sind dann durch meine Eltern, die haben mir mehr oder weniger den Kontakt verboten, nachdem wir dann halt zusammen im Ferienlager waren, hat sie das halt rausgefunden und hat halt gesagt, also hat rausgefunden, dass das in der Akte stand und hat halt gesagt, pass auf, ich möchte nicht, dass du mit diesem Jungen halt zusammen bist und der wäre ein schlechter Umgang für dich. Ich habe mich aber heimlich mit ihm weiter getroffen, weil in dem Alter war es ja auch so, dass man ja, natürlich nicht auf seine Eltern gehört hat. Ich so die ersten Ausbruchversuche gestartet habe und dann auch recht früh ausgezogen bin in die Wohnung, die immer frei stand, weil wir halt immer ein halbes Jahr im Garten gewohnt haben, ein halbes Jahr in der Wohnung und in der Winterzeit war die Wohnung halt leer und ich bin dann in die Wohnung alleine gezogen, um halt auch weiter mit ihm zusammen zu sein. Dann hat sich das so rauskristallisiert, dass er hat einen Führerschein gemacht und er hat dann mehr alleine unternommen. Und ich hatte dann auch meine beste Freundin und mein Cousin, und mit denen bin ich viel unterwegs gewesen. Und da fing so das erste Mal an, dass wir uns so entfernt haben, aber dennoch jeder den anderen irgendwie zurückhaben wollte. Wir aber durch diese Konstellation mit meinen Eltern und meiner Freundin nicht so richtig mehr unsere Liebe so ausleben konnten. Und jeder war irgendwie auf den anderen eifersüchtig. Und ich dachte auch, ja, er hat halt sein Auto und er wird auch sicherlich andere Mädels kennenlernen und so war es auch gewesen, was er dann aber immer abstritt. Also er sagte immer, nein, es war nicht so. Und genau, und dann fingen so die ersten Stalkereien an. Also er hat mich halt immer beobachtet. Er hat halt dann irgendwie auch eine Blume hinter unserem Auto, hinter den Scheibenwischer gesteckt. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und war mit dem oberflächlich so ein bisschen zusammen. Also einfach nur, um mich wahrscheinlich von diesem Verlust so ein bisschen abzulenken. Und der ist auch immer mit dem Auto gefahren, seiner Eltern. Und einmal kam ich dann halt aus der Tür raus und da waren dann die Reifen von demjenigen aufgestochen. Im Nachhinein war er das halt gewesen.
Ist tatsächlich klar geworden, dass er das war? Hat er das zugegeben oder hast du das vermutet?
Ja, später war es so, dass wir über die erste Zeit geredet haben. Er hat immer gesagt, ja, deine Eltern sind schuld, dass wir auseinandergekommen sind. Du hast immer auf andere gehört und deshalb waren wir nicht mehr zusammen und du warst aber immer meine große Liebe. Und es war halt so, er war halt super eifersüchtig und aber er hat nicht zugegeben, dass er halt mich gestalkt hat. Er hat aber zugegeben, dass er eine Rose hinter das Auto gemacht hat und halt uns auch immer gesehen und beobachtet hat. In dem Sinne. Er war halt eifersüchtig, ne? Dass ich halt da jemanden kennengelernt hatte und ich hatte ja mit ihm das und das gemacht und waren viele Sachen an den Haaren herbeigezogen, wo ich immer dachte, ja, ich habe das doch gar nicht gemacht. Also ich habe einfach nur versucht, irgendwie weiter meine Teenie-Zeit zu leben und da irgendwie drüber hinwegzukommen, weil er hat mir halt unheimlich auch gefehlt, weil die ersten Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, die waren halt sehr intensiv und ich glaube, die haben mich auch fürs weitere Leben sehr geprägt, weil danach habe ich mit dem Abstand von 8 Jahren zwei Kinder bekommen mit zwei verschiedenen Vätern. Das heißt, ich habe zweimal noch eine 7-jährige Beziehung geführt mit den Vätern der Kinder und ich habe aber immer diesen Glaubenssatz gehabt, meinen ersten Freund habe ich über alles geliebt, auch körperlich begehrt und vermisst und halt mich zu ihm hingezogen gefühlt. Aber die Väter meiner Kinder sind mehr so eine platonische Beziehung gewesen. Und ich wusste immer nicht genau, warum kann ich keine gute Beziehung führen. Also ich habe mich immer wieder nach dem gesehen, was ich damals hatte. Und habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass für mich kein Partner gut genug ist, nur weil ich immer an den ersten denken muss. Ihm ging es genauso. Er hatte aber eine 13-jährige Beziehung mit seiner Freundin und wir haben jeweils in den gleichen Jahren unsere Kinder bekommen. Er mit seiner Freundin und ich mit den Vätern der Kinder. Und nach meinem ersten Kind haben wir uns nochmal getroffen. Er ist quasi seiner Freundin fremdgegangen. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt alleinerziehend mit dem ersten Kind. So. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, Mensch, ich möchte keine Familie zerstören. Geh wieder zurück zu deiner Freundin. Ich möchte das nicht. Und war dann halt wieder alleinerziehend. Dann ist er sozusagen zu ihr zurückgegangen. Und nach dem zweiten Kind, also nachdem wir die zweiten Kinder bekommen haben, war es wieder so, dass wir uns zueinander hingezogen gefühlt haben und uns wieder getroffen haben. Und ich halt irgendwie das Gefühl hatte, endlich denke ich, dass wir einfach eine Familie sein können und haben dann auch tatsächlich ein Jahr als Patchwork-Familie zusammengelebt mit allen 4 Kindern. Er war in der Zwischenzeit von seiner Freundin getrennt und ich hatte mich auch von dem Kindesvater wieder getrennt gehabt, weil ich halt wirklich immer dachte, das ist nicht so, wie es sich gut anfühlen soll. Ich habe mir zwar die besten Väter für meine Kinder ausgesucht, aber nicht die besten Partner für mich. Mir hat immer was gefehlt. Und im Nachhinein weiß ich, dass es dieser Dopaminrausch auch war, ne? Dieses On-Off und dieses Wegschubsen und doch wieder zu mir ranholen, also zu ihm ranholen und diese Dynamik, die in so einer toxischen Beziehung einfach entsteht, die hat, also ich war in diesem Muster gefangen. Ich wusste nicht, was das Problem daran war, dass ich mich immer wieder dahin gezogen gefühlt habe, also zu dem damaligen Zeitpunkt jedenfalls. Und hatte halt riesengroße Gefühle. Und dann haben wir es hier ein Jahr versucht, mit den Kindern zusammenzuwohnen. Dabei ist aber mir schon immer so klar geworden, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Unsere Kinder passen nicht so gut zusammen. Die waren einfach irgendwie total anders erzogen. Er war nicht wirklich empathisch. Er hat seine Kinder auch oft angeschrien und klein gemacht. Und meine Kinder waren einfach so liebevoll und empathisch. Und die haben sich auch immer gefragt, Mensch, was findest du denn an dem? Ne? Also es war halt auch so, ich habe vor meinen Kindern auch irgendwie mich schlecht gefühlt, weil sie waren ja beides Trennungskinder und trotzdem bin ich mit diesen Menschen zusammen, obwohl sie halt gemerkt haben, mir geht es gar nicht gut. Und meine Tochter ist sehr sensibel für sowas und die wusste immer genau, wenn mir das nicht gut geht. Sie hat das halt gespürt und sie war eigentlich schon immer mein Spiegel gewesen damals, aber ich habe das immer nicht gesehen. Ne? Ich hatte halt diese, ja, vielleicht rosa-rote Brille, keine Ahnung, aber ich war es einfach gewöhnt, diese Dynamik zu spüren. Und er hat halt tagelang auch manchmal nicht mit mir geredet, ist abgehauen und war dann bei sich zu Hause, hat dann die Kinder bei der Mutter gehabt und hat sich dann tagelang nicht gemeldet. Und ich war halt mit meinen Kindern hier alleine. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir das einfach mal klären. So kann es nicht weitergehen. So stelle ich mir auch nicht die Zukunft meiner Kinder vor und auch nicht meine. Und dann haben wir uns, dann war es halt so eine On-Off-Dynamik, wo er sich dann immer nicht gemeldet hat. Und dann hat er gesagt, komm, wir fahren jetzt zusammen in den Urlaub, nur wir beide, und wir gucken mal, wie sich's gut anfühlt. Und ich wäre doch seine große Liebe und warum ich mich denn so anstelle. Und genau. Dann war es so, dass wir zusammen weggeflogen sind eine Woche. Und in dieser Woche sind so Dinge aufgeploppt, Also da wurde ich das erste Mal misstrauisch. Und zwar auf seinem Handy waren dann immer so Nachrichten von irgendeiner Frau, den Namen nenne ich jetzt mal nicht. Und dann habe ich immer gefragt, Mensch, wer ist denn das? Und dann hat er gesagt, das ist nur eine gute Freundin. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, das glaube ich irgendwie nicht. Und wenn er irgendwas gehabt hätte oder hat, dann soll er mir das sagen. Er war ja auch immer dann halt ein paar Tage weg. Und ich möchte halt, das Schlimmste, was für mich ist, dass man sich anlügt. Ich möchte halt, dass man ehrlich miteinander ist. Und so bauschte sich das immer wieder auf. Und er hat immer gesagt, ich soll aufhören mit dem Misstrauen und da wäre nichts. Und ich könnte auch hier in sein Handy gucken und ich könnte auch seine E-Mails nachschauen. Und genau, das war ja noch so, dass ich dann irgendwann so ein komisches Gefühl hatte, als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich dann einfach wirklich in seine E-Mails geschaut und habe mir das angeguckt und dachte so, jetzt gucke ich rein, irgendwas fühlt sich einfach hier nicht gut an. Und er hatte ja so alles offengelegt. Und ja, und dann fand ich in den E-Mails einen Chatverlauf, aber nicht mit der, die ihn da geschrieben hat, sondern mit seiner Freundin, mit der er die Kinder hatte. Und das war dann um meinen Geburtstag rum, wo in diesem Chatverlauf dann drin stand, ja, der Sex war schön mit dir. Und nächste Woche machen wir es gleich nochmal in der Sauna und so weiter. Und es war ja so wie früher. Und jedenfalls, dann habe ich bin so, ich dachte, ich werde verrückt. Also ich habe dann irgendwie meinen Chat und ihren Chat nebeneinander gelegt und da stand dann wirklich in der ersten halben Stunde zur gleichen Zeit, war schön mit dir. Und mir hat er 10 Minuten später geschrieben, ich denke an dich. Also so richtig krass und hat mich am Abend auch noch da gehabt bei sich in der Wohnung und hat mir noch Essen gekocht und wir haben noch in meinen Geburtstag reingefeiert. Und eine Woche später hat er sich wieder mit ihr getroffen und ist mit ihr in die Sauna gegangen. Und also er hat es halt zweigleisig gefahren. Und dann habe ich ihm den ganzen Chatverlauf aus dem Fenster geschmissen und meinte so, das ist jetzt hier für mich komplett beendet. Ich kann so einfach nicht leben und habe mich halt super verletzt gefühlt, weil ich halt wirklich in dem Glauben war, jetzt sind wir endlich zusammen, jetzt sind wir endlich eine Familie und wir sind ja, wir sind füreinander die große Liebe, die Dualseele und was man da alles noch nachgegoogelt hat zu dem Zeitpunkt, warum es dann so ist, dass man sich so zueinander hingezogen fühlt, aber doch irgendwie nicht zusammen sein kann. Und jedenfalls war das super schwer für mich. Und genau, und dann drehte er die ganze Geschichte um. Ja, nämlich dann fing es so an, ich würde die ganze Zeit mich mit dem Vater meiner Tochter so gut verstehen und wir die ganze Zeit, also wir haben halt noch zusammen Weihnachten gefeiert, einfach für die Kinder mit den richtigen Vätern und er war halt bei seiner Familie und es gab immer eine gewisse Eifersucht gegenüber praktisch dem Vater meiner Tochter und die ganze Zeit wurde mir dann halt eingebläut, ich bin ja nur noch mal mit meiner Ex in die Kiste gegangen, weil du und so weiter, ne? Weil du mit deinem Ex, weil du mit dem, weil ihr zusammen Weihnachten feiert, weil du da mehr als 2 Stunden bei ihm in der Wohnung bist, obwohl du nur deine Tochter abgibst und so weiter. Also mir wurde praktisch ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich dran schuld wäre, dass er mit seiner Ex noch mal was hatte. Zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich voll in Love waren und richtig fest zusammen. Ja, das war einfach krass, krass. Und trotzdem ich hatte so einen Herzschmerz und habe ihn trotzdem vermisst. Und ich habe mich wirklich schuldig gefühlt, weil er hat mir halt so klar und ernsthaft verkauft, er fühlt sich wie das dritte Rad am Wagen. Wenn wir eine Beziehung eingehen mit den Kindern, dann müsste ich ihm das Gefühl geben, dass er die Nummer eins ist. Und ich müsste ihm auch einen Schlüssel von meiner Wohnung geben und dass er da genauso ein- und ausgehen kann und wie mein Ex sozusagen. Und das dürfte alles gar nicht so sein. Und irgendwie habe ich mich dann wieder breitschlagen lassen, weil ich es einfach auch gewohnt war, dieses, ne, was ich vorhin schon erzählt habe, diesen Dopaminrausch zu spüren. Irgendwie immer dieses, jetzt haben wir uns versöhnt und dann fühlte sich das wieder so an wie auf Wolke 7. Und man hat sich so, also wir haben uns so krass zueinander hingezogen gefühlt, das war schon unnormal. Also keine Ahnung. Jedenfalls bin ich da halt wieder mit ihm zusammen gewesen und er schenkte mir ein Handy, ein iPhone. Und ich wusste damals nichts, da war das alles noch ganz neu mit dem iPhone, dass es so eine Ortungsfunktion da drauf gibt. Ich habe das später herausgefunden, und zwar war es so gewesen, dass er mir das Handy eigentlich geschenkt hat, um mich zu orten. Da konnte man ja sein iPad und sein Handy miteinander verbinden. Ich hatte damals dann dieses iPhone, weil vorher hatte ich immer so ein ganz altes Handy, und er hat gesagt, komm, dann hast du hier ein neues Handy und ich kaufe mir die neue Version. Und dann hat er sich das gekauft und konnte mich quasi die ganze Zeit orten. Und genau, irgendwann habe ich das rausgefunden, dass da eine Wo ist-App drauf ist, also diese Ortungs-App. Und habe dann auch ihn darauf angesprochen, und da hat er gesagt, ja, schau mal, du kannst mich auch sehen. Und dann sah ich da drin sein iPad und sein iPhone. Und ich fand das irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie fand ich es gut, weil er hat es so verkauft, guck mal, jetzt kannst du mir vertrauen. Du brauchst nicht mehr so misstrauisch sein und meine E-Mails durchgucken oder so. Du kannst mir jetzt einfach vertrauen. Ich würde dir niemals mehr fremdgehen. Und so hast du mich einfach dann auch unter Kontrolle. Und das war für mich einfach, also ich hatte in dem Moment gedacht, ja, okay, guck mal, er will dir zeigen, dass er es wieder gut machen will, so ungefähr, ne? So, aber eigentlich im Nachhinein war es wirklich nur so, dass er mich gestalkt hat die ganze Zeit. Ich war dann mal mit meinem Sohn bei IKEA gewesen, und es war minus 10 Grad draußen, und ich hatte mit meinem Sohn immer schon ein richtig gutes Verhältnis und mit dem auch viel geredet. Und dann habe ich, und da war es so, da haben wir an diesem Fenster im Restaurant gesessen, da konnte man so rausgucken auf die Straße. Und ich habe ihm diese Ortungsfunktion gezeigt und habe gesagt, guck mal, hier ist eine Ortungsfunktion und ich kann sehen, wo er sich aufhält. Und auf einmal sehen wir in dem Moment, wo ich diese Ortungsfunktion aufmache, dass das iPad angefahren kommt zu IKEA, aber das iPhone bei ihm zu Hause liegt. Und das war echt krass gewesen, weil er hat halt sein iPhone zu Hause gelassen, weil er genau wusste, dass ich das ja sehen könnte. Und mit seinem iPad kam er halt angefangen, weil seine Tochter saß hinten im Auto und wurde halt mit einem Film berieselt, während er vor IKEA hin und her gelaufen ist und geguckt hat, ob ich dann da mit meinem Ex bei IKEA bin. Da war ich mit meinem Sohn bei IKEA und wir sitzen oben und haben uns eigentlich noch irgendwie so ein bisschen Spaß draus gemacht, dass nur das iPad so hin und her fuhr. Und aber da war es schon richtig manipulativ, und genau, da ist mir das eigentlich erst so richtig klar geworden, was da abgeht.
Wie hast du denn darauf reagiert? Das stelle ich mir ganz, ja, ganz skurril vor.
Ja, ich war wie in einem Schockzustand. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, also, und vor allem, es war ja so krass, weil ich wusste, die Kleine sitzt da im Auto drin und er lief da eine Stunde hin und her, und die Kleine sitzt einfach mit dem iPad im Auto bei minus 5 oder 10 Grad im Winter und muss sich dann einen Film angucken, weil er mich stalken wollte, weil er dachte, ich bin mit meinem Ex bei IKEA. Und ich stand irgendwie unter Schock, weil ich das gerade realisiert habe, was da eigentlich passiert. Ja, also sein Kind, also ich habe mir eigentlich mehr Sorgen um sein Kind gemacht als um irgendjemanden, weil die da einfach in der Kälte im Auto saß alleine und er da hin und her gelaufen ist. Und ich dachte so, was ist das? Also, das ist ja wie ein Film. Also, was geht denn hier ab, ne? Und ja, und dann war es so, dass ich ihn damit konfrontiert habe und ihm das Handy auch wiedergegeben habe und gesagt habe, so, hier ist für mich Schluss. Also irgendwas läuft hier total falsch. Ich für mich selber wusste aber nicht, was genau das Problem ist. Auch da versuchte er wieder mir einzureden. Naja, ich kann dir ja nicht vertrauen, weil du bist ja dann manchmal länger bei deinem Ex. Und nein, ich habe dich nicht gestalkt, und das stimmt alles so gar nicht. Und ich wäre doch nicht, oder ich wäre doch verrückt, oder mit meinem Misstrauen mache ich alles kaputt. Und ja, ich bin diejenige, welche. Und ja, jedenfalls, da war es dann so, dass für mich, also ich habe das halt wieder beendet und habe gesagt, so, jetzt Stopp, Schluss, Ende aus, das will ich einfach nicht mehr. Und das war dann auch so gewesen, als er hier mal übernachtet hatte, vorher war es noch, da war schon mal eine Situation, die für mich so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich kann ich das so nicht mehr, und habe mich versucht, so immer ein bisschen weiter abzunabeln. Und da war es nämlich so, dass, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, aber ich hatte irgendwann aus Eifersucht von ihm ein Kissen im Gesicht, was er mir aufs Gesicht gedrückt hat, und ich keine Luft mehr gekriegt habe. Er ist halt immer so cholerisch teilweise gewesen. Wenn wir zum Beispiel im Auto gefahren sind und es war irgendeine Diskussion, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber es waren halt so Lappalien, die einfach so in den Raum gestellt wurden, als würde er halt einen Streit provozieren und irgendwie seine Wut oder seine Energie irgendwo ablassen wollen. Und dann war auf einmal aus irgendeinem Minisatz eine Riesendiskussion. Und meistens ging es um Eifersucht und immer um meinen Ex. Und ich bin diejenige, die schuld ist. Und dann fuhr er auch mit dem Auto einmal so rasant, dass ich gesagt habe, so halt an, lass mich raus, ich habe Angst um mein Leben. Und dann hat er auch wirklich so eine Vollbremsung gemacht, wo wir uns einmal auf der Straße komplett gedreht haben. Also er hatte so an die Handbremse gezogen und dann dreht man sich ja so komplett. Oh, da muss ich echt zittern, wenn ich jetzt gerade daran denke. Oh, das war echt krass. Jedenfalls diesen beiden Momente mit dem Kissen im Gesicht und auf der Straße mit dem Auto, die haben dazu geführt, dass ich schon gesagt habe, boah, nee, kann ich nicht mehr. Und danach war das halt mit dem IKEA-Stalken und dann war für mich so, hier ist Schluss. So, und das habe ich ihm dann auch vermittelt. Aber ich konnte, also ich wusste nicht, wie er es versteht, weil er hat mich dann auch noch mal auf dem Feld, ich bin immer mit einem Hund spazieren gegangen und er hat mich dann auf dem Feld auch mal von hinten so zurückgezogen und meinte so, jetzt rede doch mal mit mir und ich will mit dir zusammen sein und das müssen wir doch hinkriegen. Und dann habe ich einfach nur gesagt, nein, geh weg, verschwinde, ich möchte dich nicht mehr in meinem Leben haben. Und dann kam er auch mal hier zu meiner Eingangstür und hielt so den Fuß dazwischen, weil wir haben halt nicht so einen Spion, wo man rausgucken kann, sondern ich musste halt immer die Tür öffnen, um zu sehen, wer da ist. Und ich habe die Tür geöffnet und dann hat er den Fuß so dazwischen gestellt und wollte halt unbedingt mit mir reden und war dann irgendwie auch, hat sich den Eingang im Flur so reingedrückt, sodass er dann da stand und ich hatte so zwei Kerzengläser auf der Kommode zu stehen. Dann war es so, dass er da auch völlig ausgerastet ist, die Kerzengläser über die Kommode so geschubst hat. Und daraufhin sind die Gläser kaputt gegangen und auch auf meinen Hund gefallen. Und ja, irgendwie ist er dann halt wieder so cholerisch geworden. Und ich weiß nicht wie, er hat dann jedenfalls den Flur verlassen. Ich konnte die Tür zumachen und dann habe ich die Polizei gerufen und habe eine Anzeige erstattet und wollte so ein Entfernungsverbot auf 100 Meter bewirken. Und die Polizistin hat mich dann nochmal separat zum Verhör eingeladen auf die Wache. Und da bin ich mit meiner Freundin hingefahren, die auch immer hier ja für mich da war, die selbst schon mal sowas erlebt hat in ihrer Jugend. Und die war halt aber, ja, also ne, ich hatte schon irgendwann einfach ein schlechtes Gewissen, immer die ganze Zeit mit ihr darüber zu reden, weil ich immer dachte, Mensch, es muss doch an mir liegen. Warum passiert sowas Schlimmes oder warum schafft dieser Mensch, mich so kaputt zu machen? Und hatte dann schon ein schlechtes Gefühl, meiner Freundin gegenüber ihr immer die gleiche Leier erzählen zu müssen, ja. Aber jedenfalls hat sie dann trotzdem zu mir gestanden, ist mit mir zur Polizei, aber die konnten mit der Polizei nichts bewirken, weil er wurde natürlich auch eingeladen. Ich musste auch den ganzen WhatsApp-Chat-Verlauf vorlegen. Genau, und ich hatte ja keine Beweise in dem Sinne, dass er hier was zerstört hat oder, ja, oder dass er handgreiflich wurde. Dafür hatte ich ja keine Beweise. Und das ist ja auch, ja, es hat ja auch keiner mitbekommen, sozusagen. Also konnten die ja gar nichts für mich machen, weil er natürlich auf der Wache wurde er vorgeladen und er hat halt erzählt, ja, nee, also die ist doch verrückt. Also die erzählt sich da, denkt sich da jetzt irgendwas aus Eifersucht oder was auch immer. Er hat die ganze Sache halt einfach umgedreht, sodass die Beamtin mich anrief und meinte, ja, es tut mir leid. Wir können jetzt für sie nichts machen. Er hat ganz glaubwürdig erzählt und wir haben nichts in der Hand. Und jetzt warten wir mal, vielleicht gibt er einfach Ruhe, wenn man einfach Ignoranz halt. Dann sind noch mal ein paar Mal zwei, drei Sachen vorgekommen. Da war er dann im Garten und wollte irgendein Starteladekabel haben. Schrie dann da auch draußen rum und ich war dann auch wieder mit meiner Freundin hier drin und so, dass ihre Kinder und meine Kinder halt, also wir haben halt eben gesagt, so jetzt machen wir alle Jalousien schnell runter und haben uns eigentlich so versucht, da mehr so einen Spaß daraus zu machen, damit die Kinder einfach keine Angst spüren. Aber ich hatte super krasse Angst. Also da zitter ich jetzt auch noch. Also es ist wirklich, ich habe mich so in meiner Privatsphäre eingeschränkt gefühlt, dass ich, Ja, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich erstmal in alle Richtungen geguckt. Okay, hat er meinen Reifen zerstochen? Nein. Liegt er da, steht er da hinten irgendwo hinter der Hecke? Weil wir haben auch so eine Hecke gegenüber, wo man halt, wo er sich immer positioniert hat, wo er auch mit dem Auto ranfahren konnte. Steht er da irgendwo? Nein, da steht er nicht. Und dann konnte ich zu meinem Auto gehen und bin dann losgefahren. Aber immer, also ich habe mich immer verfolgt gefühlt. Ich war schon richtig psychisch, richtig fertig und dachte, ich brauche eine Therapie. Das war alles ganz schlimm. Jedenfalls hatte ich dann auch so tatsächlich so wie Schlaganfallsymptome, kam in die Klinik und habe ein Jahr so ein Schwindelsyndrom gehabt, was ich dann auch selber auf eigene Kosten therapieren lassen habe. Und das hat mir auch dann geholfen, diese Therapie, um da irgendwie Abstand zu gewinnen zu all dem. Und dennoch war in mir immer der Gedanke, warum fühle ich mich immer noch zu so einer Person oder warum vermisse ich so eine Person? Also es war eigentlich vielleicht nicht er, sondern überhaupt eine Person, weil ich halt keinen Partner gehabt oder gefunden habe, für den ich so empfinden konnte. Ich konnte einfach niemanden lieben, niemanden vertrauen. Und wenn, dann war es nur platonisch. Und genau, also es war irgendwie, ich war dann einfach viele Jahre einfach alleine.
Sag mal, Melina, wie hat sich denn so in dieser Zeit, während du mit ihm zusammen warst, er hat ja da auch ganz viel Schuldumkehr betrieben und im Nachhinein dir aufgelauert, wie du sagst, da war Stalking im Spiel. Wie hat sich denn dein Bild von dir selbst verändert?
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann diese Therapie oder ein Jahr halt mir eine Auszeit genommen habe, auch vom Beruf und so weiter, viel alleine unterwegs war, um mich zu finden, habe ich viel an mir gearbeitet. Aber ich habe nie herausgefunden, woran liegt es, dass ich das habe mit mir machen lassen. Und ich habe immer mich trotzdem so klein gefühlt. Also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so, dass ich das Wissen hatte von heute, dass ich halt gemerkt habe, ich war gar nicht schuld, weil ich habe ihn immer noch in den Schutz, in Schutz genommen. Ich dachte mir, ja, der Arme, der hat seine Mama hat ihn mit 3 Jahren verlassen, der ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo alle Türen abgeschlossen waren, sein Vater hat 2 Frauen und der Arme, der kann ja nur so reagieren. Und ich habe halt wirklich Mitleid mit diesen Menschen noch gehabt, ja. Klar, ich habe versucht, mich selbst zu schützen mit der Anzeige und mit allem, aber dennoch habe ich ein total queres Selbstbild von mir gehabt, weil er es geschafft hat, mich die ganzen Jahre so zu manipulieren, dass ich einfach gar nicht wusste, wer ich war. Ich wusste nicht, wer ich war, ich wusste nicht, wo diese Gefühle überhaupt herkamen für so einen kaputten Menschen. Und das Einzige, worauf ich halt immer in meinem Leben stolz war, waren meine Kinder, wie toll die sind, auf meinen Job, wie sehr ich den liebe und lebe. Aber beziehungstechnisch wusste ich, kriege ich einfach nichts auf die Reihe. Also da stand ich wirklich total auf dem Schlauch. Heute weiß ich, dass es seine Gründe aus der Kindheit natürlich hat und auch diese erste Begegnung mit ihm. Der hat mich sozusagen auch sexuell geprägt oder wie man es nennt. Und ja, dann kam es ja noch mal zu einer dritten Begegnung. Das war ja so gewesen. Also wie gesagt, ich war dann längere Zeit sehr allein und habe auch nie irgendwas Passendes angezogen oder ja, wusste ja selber nicht, was ich suche. Und dann war es so, dass sein Sohn sich das Leben genommen hat. Und ich habe das im Status gesehen und dachte so, ach du liebes Bisschen, ich habe mit diesem Sohn ja auch zusammengelebt. Ich habe ja, der ist ja damals immer zu mir gekommen, der hat sich ja bei mir ausgeweint, der hat ja immer erzählt, Mensch, mein Vater, der kann ja gar nicht, der liebt mich überhaupt nicht, ich fühle mich nicht geliebt. Und dann war ja auch dieser Trennungsschmerz von seiner Mutter und so weiter. Und ja, jedenfalls dieses arme Kind, also das war für mich auch so ein Schock gewesen, zu erfahren, dass der sich das Leben genommen hat. Das war einfach krass. Jedenfalls habe ich dann mein Beileid gewünscht, also auch nur per Nachricht. Und dann sind wir wieder in den Kontakt gekommen und ich war, also wirklich, ich schäme mich eigentlich heute, dass ich nochmal mit ihm was eingegangen bin. Und das war eigentlich mehr aus Mitleid oder keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er dann noch umgezogen und am Anfang dachte ich, ach naja, du hast die ganzen Jahre jetzt niemanden gehabt, dann war es sexuell halt einfach mal nur so nebenbei, wenn ich Lust hatte. Und das wurde dann halt immer wieder intensiver, intensiver. Und dann fingen auch wieder die Spielchen an mit den Manipulationen und mit der Schuldumkehr und mit der Eifersucht und ja.
Melina, darf ich da noch mal ganz kurz einhaken? Du hast gesagt, der Sohn ist gestorben und du hast ihm eine Nachricht geschickt, in der du dein Beileid bekundet hast. Wie kommen wir von da zu dieser Wiederannäherung? Also, was ist da genau passiert, dass ihr da wieder in Kontakt gekommen seid und es bei dieser Nachricht auch nicht geblieben ist?
Ja, da ist das so passiert, dass ich bin ein sehr empathischer Mensch und habe halt auch, wollte diesen Verlust ja auch irgendwie verkraften anscheinend und wir haben uns dann getroffen, um darüber zu reden. Und daraufhin haben wir uns dann öfter getroffen. Im Nachhinein weiß ich bin nicht die Einzige, mit der er sich da getroffen hat, aber auf jeden Fall war da wieder meine Naivität da, ach Mensch, und dann war halt so, aus Mitleid oder keine Ahnung, kam es halt wieder zum Sex. Und dann, ja, dann war es halt für mich der Punkt, dass man halt sich öfter mal getroffen hat, einfach nur um eine nette Zeit zu haben. Und das war auch für mich okay. Ich hatte den Abstand, ich war Single. Man hat ja auch irgendwie körperliche Bedürfnisse. Das war es eigentlich eher dann, ne? Und genau, und dann wurde es halt intensiver wieder. Und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ehrlich gesagt. Ich glaube heute, dass das sein musste, weil nur so konnte ich aufwachen. Und mein Körper hat mir sehr schnell wieder Symptome gezeigt. Also ich hätte viel, viel früher auf meine Intuition und auf mein Körpergefühl und auf mein Bauchgefühl hören sollen. Aber diesmal habe ich es verstanden und das ist halt so das Schlaue. Also nicht das Schlaue, sondern einfach, ich bin dafür so dankbar. Ja, ich habe noch mal einen dritten Loop mit ihm gemacht, aber ich bin dankbar, dass ich es jetzt verstanden habe, weil ich konnte nur so mich richtig von ihm lösen. Anscheinend hat es noch mal diesen dritten Anlauf gebraucht. Weil diesmal habe ich komplett das Gefühl, dieses Band zwischen uns durchtrennt zu haben und erkannt zu haben, warum ich eigentlich immer wieder diesen Menschen in mein Leben gezogen habe, damit ich selbst erkenne, wie wertvoll ich bin. Und eben nicht praktisch eine Liebe hinterherrennen, um die ich kämpfen muss. Und dass es in mir ist und ich mich viel mehr selbst lieben muss, um halt auch den Menschen anzuziehen, der mich auch glücklich macht. Und ich habe so viel mehr verdient. Ja, also dieses Mal hat mein Körper mir wieder Symptome gezeigt. Mir haben so doll die Hände geschmerzt, dass ich dachte, was ist denn das? Habe ich jetzt Rheuma oder was passiert denn hier? Dann habe ich einen Harnwegsinfekt bekommen und dann wurde das zu Nierenbeckenentzündung und dann war ich im Krankenhaus und war kurz vor der Sepsis. Und da war schon für mich der Punkt erreicht, weil es war nämlich der Todestag von seinem Sohn. Und an dem Tag hat er mir vorgeworfen, ich wäre nicht für ihn da. Also ich bin krank, ich liege im Krankenhaus. Ich wäre ja nie für ihn da gewesen. Und immer wenn er sich dann auf irgendwas eingelassen hätte, dann hätte ich ihn verlassen. Also er hatte halt auch diese krasse Verlassensangst. Ja. Also dieser dritte Anlauf, der war einfach irgendwie dann nochmal intensiv geworden, einfach weil er damit gespielt hat, mit dem Tod seines Sohnes, mich irgendwo in sein Umfeld wiederzuziehen und mich weiterhin zu manipulieren. Und ich hatte die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Ich war wirklich die ganze Zeit, habe ich nicht vertraut, ich habe nicht geglaubt. Es waren so viele Ungereimtheiten, die mir eigentlich schon viel früher gezeigt hätten müssen, da stimmt was nicht. Aber ich habe mich versucht, wahrscheinlich selber so ein bisschen zu belügen oder halt die Augen davor zu verschließen. Waren dann auch wieder diese On-Off-Dynamik. Ich melde mich 2 Tage nicht, also er meldet sich 2 Tage nicht und dann werde ich schon wieder ankommen aus Mitleid. Und dann, weil ich halt nicht angekommen bin, hieß es, na Mensch, das ist der Todestag von meinem Sohn, du bist ja schon wieder nicht für mich da. Und Daraufhin habe ich dann gesagt, ja, ich werde auch nicht mehr für dich da sein. Ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Und das ist beendet. Und dann diese ganze, also dann, wir haben dann immer viel über WhatsApp geschrieben und es wurde dann halt wieder Vorwürfe. Mensch, tut mir leid, aber du hast ja. Mensch, warum kriegen wir das denn nicht hin? Ich dachte, wir wären schon viel weiter, aber du hast ja wieder auf andere gehört. Oder du bist ja diejenige, welche mir nicht vertraut. Mit deinem Misstrauen machst du alles kaputt. Und das waren halt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel hatte er immer ein Kondom in seinem Portemonnaie und ich habe ihn mal irgendwann darauf angesprochen, wieso hast du eigentlich immer ein Kondom in deinem Portemonnaie? Ja, das habe ich immer nur wegen uns und da dachte ich schon, ja, sehr merkwürdig. Naja, im Nachhinein halt stellte sich raus, weil vor einiger Zeit hat mich über Instagram jemand angeschrieben, eine ganz nette Frau und dann kam halt raus, wir waren die ganze Zeit parallel mit ihm zusammen und wir waren auch nicht die Einzigen. Also er hat halt wirklich ein doppeltes Spiel gespielt und die wusste alles über den und dachte, ja, hat dann gesagt, du bist doch die Schulfreundin, oder? Sage ich, ja, vielleicht betitelt er mich so, keine Ahnung. Ich war eine ganze Zeit lang seine Partnerin. Ach ja, zu dem und den Zeitpunkten sage ich, ja, ich auch und so, ne? Und hat mir Geschichten erzählt, hat mir Bilder geschickt, wo er mit ihr war. Mir hat er da erzählt, da war er mit seiner Tochter. Und ihr hat er erzählt, da war, wenn er von mir irgendwie was gesehen hat oder wenn sie irgendwas gesehen hat, da war er mit seiner Tochter und er war auch bei ihr beim Geburtstag mit seiner Tochter und also Sachen, die da rausgekommen sind, die mir im Nachhinein gezeigt haben, okay, mein Gefühl war die ganze Zeit richtig. Ich bin nicht diejenige, die nichts wert ist, die misstrauisch ist ohne Grund, sondern er hat immer die Sachen verneint, die und mir vorgeworfen, die er eigentlich gemacht hat, von Anfang an, ob das damals mit seiner Ex war oder die ganze Zeit, während er mir vorgeworfen hat, ich würde was mit meinem Ex haben, hat er die ganze Zeit das gemacht, was er mir vorgeworfen hat. Und das war so, das ist, als ob mir Schuppen von den Augen gefallen sind. Ich dachte, ich muss zum Augenarzt mal meine Augen kontrollieren lassen, dass ich, was ich in ihm gesehen habe. Also, das konnte nicht stimmen, so, ne? Ich war einfach völlig, völlig blind. Also beziehungsweise habe ich nicht auf mein Gefühl gehört. Ich wusste die ganze Zeit und deswegen bin ich jetzt eigentlich auch schon relativ gut darüber hinweg, aber nur, weil ich eigentlich die ganze Zeit das schon gespürt habe und mich nicht auf mein Gefühl verlassen habe. Jetzt aber weiß ich, mein Gefühl war richtig und das hilft so ungemein, aufzuarbeiten, dass, also mir zu vergeben, dass ich die ganze Zeit nochmal mit ihm verschwendet habe, in Anführungszeichen, ne? Also klar. Ja, ich habe sie verschwendet, die Zeit. Ich bin nicht aufgewacht aus meinem Dornröschenschlaf. Ja, jetzt schon. Ja.
Das stelle ich mir ganz schön hart vor, das dann auch alles so zu erfahren, dass er die ganze Zeit, während er ja auch so eifersüchtig dir gegenüber war, Außenbeziehungen hatte. Teilweise ja, wie du sagst, auch möglicherweise mehrere. Das ist ja schon an Dreistigkeit kaum noch zu überbieten. Und das dann immer wieder alles umzudrehen. Also diese Schuldumkehr so massiv zu betreiben, dass du dann auch teilweise offenbar ja dachtest, ja, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, dass wir hier immer wieder diese Probleme haben, dass es permanent solche Spannungen gibt, solche Themen gibt. Das ist unglaublich. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Na, zwischendurch habe ich ja auch immer mal so Spitzen geworfen, weil ich manche Nachrichten halt, die wieder auf dem Handy aufgeploppt sind, bis es dann wieder die Funktion gab, jetzt gibt es gesperrte Chats. Die gesperrten Chats kann man jetzt auch noch mit dem PIN deaktivieren. Und ich bin, glaube ich, jetzt so ein Hacker-Profi. Ich kann alles sowas rausfinden, wenn irgendeine Freundin zu mir kommt und sagt, ach Mensch, ich glaube, mir geht der Freund fremd. Ich so, na komm mal her, zeig mal, kriegen wir alles ganz schnell raus, weil ich bin halt so ein Profi drin. Jedenfalls hat er halt gesperrte Chats gesperrt und wenn das dann trotzdem aufgeploppt ist, wenn wir dann Zeit zusammen verbracht haben, habe ich ihn darauf angesprochen, habe gesagt, du, was ist das jetzt hier? Nee, du kannst doch in mein Handy gucken, ich mache doch alles offensichtlich. Jetzt, du kannst mir vertrauen, du bist meine Einzige. Und der hat mir so krass ins Gesicht gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich dachte mir, so ein Mensch, der seinen Sohn verloren hat, der kann mich doch einfach gar nicht anlügen, so krass. Also der hat doch so viel eigentlich mit seiner Trauer oder so zu tun. Wie kriegt er das hin, so ein Parallelleben dann zu führen? Also das war für mich ein Schock. Es ist heute noch unglaublich, dass ich das nicht offiziell gemerkt habe, gespürt habe ich es die ganze Zeit, aber offiziell gemerkt, sodass ich was in der Hand hatte, habe ich nicht. Und er hat es so krass ehrlich verkauft und hat immer gesagt, ich wäre so misstrauisch, so aufpassen. Dann ging es auch immer so, ich habe den Schlüssel zu seiner Wohnung gehabt und den hat er mir dann immer gegeben und das war schon ein Spiel für ihn. Wenn ich dann nicht nach seiner Nase getanzt habe, hat er mir den Schlüssel weggenommen, lass den Schlüssel liegen, hau ab und wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Du brauchst hier gar nicht mehr anzutanzen, bis er dann nach 3 Tagen wahrscheinlich dann mit der anderen weg war und dann wieder zu mir ankam und gesagt hat, naja, komm, wir können es jetzt wieder treffen. Den Schlüssel habe ich dann aber nicht wieder gekriegt. Den musste ich mir sozusagen in Anführungszeichen erarbeiten mit meinem ihm das Gefühl geben, dass er für mich wichtig ist. Also, oder dass ich einfach ihm vertraue. Weil ich müsste ihm ja vertrauen, weil dann wäre ja alles in Ordnung. Ja.
Also er hat dich auch ein Stück weit erzogen mit dieser Schlüsselangelegenheit.
Ja, das auch, ja. Also er hat halt mir damit offiziell das Gefühl geben wollen, guck mal, ich gebe dir doch meinen Schlüssel, du kriegst doch alles von mir, wie kannst du mir denn misstrauen? Du kannst doch hier in der Wohnung ein- und ausgehen oder könntest, habe ich ja nie gemacht, aber du könntest doch hier ein- und ausgehen. Er hatte sogar eine Kamera installiert. Wenn er zur Arbeit gegangen ist und ich habe mal bei ihm übernachtet, dann hat er die Kamera morgens angemacht, um zu gucken, wann ich dann das Haus verlasse und so Sachen. Ja, also es ist wirklich wie in so einem Film. Boah.
Du sagst, du hattest schon das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Kannst du heute sehen, warum du zu dieser Zeit da noch nicht genauer hingucken wolltest, warum du dir immer wieder schön geredet hast, was da passiert ist?
Ich glaube, weil ich nicht das Gefühl kannte, kenne ich auch jetzt noch nicht. Also da bin ich wahrscheinlich gebrandmarkt aus meiner Kindheit. Da sind noch viele Glaubenssätze aufzulösen. Aber ich glaube, weil ich nicht das Gefühl kenne, wie sich Liebe anfühlt und wie man respektvoll, wertgeschätzt, geliebt wird. Und dieses Gefühl kenne ich nicht, als Kind schon nicht. Und ich glaube, dass ich das deshalb nicht sehen konnte, weil ich diesen Schmerz praktisch brauchte, um zu denken, geliebt zu werden. Also es war halt immer, ich habe mich nach seiner Art, wie er mich damals beim ersten Mal geliebt hat, sie und begehrt hat, nach dieser Art habe ich mich gesehnt und ich dachte, die steckt ja in ihm, er zeigt sie bloß jetzt nicht mehr, weil er seinen Sohn verloren hat. Ne? Also wenn man sein Kind verliert, ist es ja das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann in seinem Leben. Aber er war auch gar nicht empathisch. Er hatte überhaupt gar kein Mitgefühl mal mit mir. Er hat mich auch nicht verstanden, wenn ich ihm mal irgendwelche Sorgen erzählt habe. Da konnte er sich überhaupt nicht reinversetzen. Und es gab ja auch diese Zeiten, wo es einfach gut lief, ja, wo, wenn wir zusammen waren und Zeit miteinander verbracht haben und alles harmonisch war, dann war es ja auch echt eine tolle Zeit. Aber, ne, also, dass im Hintergrund die ganze Zeit eigentlich so ein zweigleisiges Spiel abläuft, das wusste ich ja gar nicht. Also klar, ich habe irgendwas gespürt, aber auch nicht permanent. Also das kann man schwer erklären. Und ganz ehrlich, diese Geschichte ist wahrscheinlich auch gar nicht wirklich so in Worte zu fassen, weil so viel auf der Gefühlsebene auch abgelaufen ist. Ja, man kann es Erziehung nennen, man kann es aber auch Triggern nennen, weil ich habe natürlich gewisse Trigger, wo er genau wusste, wenn er die drückt, dann springe ich an. Er hat zum Beispiel immer gesagt, Mensch, entschuldige du dich doch mal, dann können wir hier miteinander Versöhnungssex haben und dann ist alles wieder gut. Dann habe ich mal das so versucht und habe dann halt einfach mich entschuldigt und versucht, dass wir das so hinkriegen, aber er konnte das zum Beispiel nie. Ne? Also wenn dann irgendwie ein Streit war, dann habe ich ihm auch mal gesagt, Mensch, du erwartest immer von mir, dass ich hier einfach Entschuldigung sage und gut ist, aber wann hast du dich denn eigentlich mal für irgendwas entschuldigt? Das gab es nie. Also es hat er nie geschafft. Und jetzt in diesen Schlussnachrichten, da stand dann immer, es tut mir leid. Und da auch so, dass es jetzt so auseinandergegangen ist. Tut mir leid. Und dann immer, du hast dafür gesorgt, du hörst auf andere und, und. Und als das mit der rausgekommen ist von Instagram, da habe ich ihn dann einfach nochmal angerufen und habe gesagt, dass er für mich gestorben ist. Und ich musste ihm einfach nochmal sagen, hey, ich weiß, was du die ganzen Jahre mit mir gespielt hast. Das Spiel ist jetzt aus. Du brauchst nie wieder bei mir ankommen. Du hast mich für immer verloren. Das war so mein Schlussstrich, den ich einfach ziehen musste. Dann habe ich alles blockiert, was ich vorher nie geschafft habe, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich es nicht blockiere, dann habe ich ihn so ein bisschen unter Kontrolle. Dann weiß ich, wann stalkt er mich, weil immer, wenn sein Bild aufgetaucht ist und er mich entblockt hat, dann sehe ich ja sein Bild. Dann wusste ich, ah ja, er wird wieder hier irgendwo in der Gegend rumstreunern und gucken, wo ich denn bin. Und deswegen wollte ich das nicht blocken, weil ich irgendwie so, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann mich ein bisschen freier bewegen. Aber das ist ja auch Quatsch, aber jetzt im Nachhinein, aber zu dem Zeitpunkt war das halt so, ich konnte mich nicht komplett lösen und das alles löschen. Dann hätte ich auch nichts mehr in der Hand, wenn was passiert und, und. Jedenfalls habe ich jetzt alles geblockt und gelöscht gehabt und dann kam von einer anderen Nummer, von einer anderen Handynummer, kam dann nochmal eine Nachricht, er würde nie mir fremdgegangen sein und er hätte mich immer geliebt und naja, so halt wieder diese Manipulationsumkehrgeschichte, wie es halt so gang und gäbe war. Auf jeden Fall wird es in seiner Wahrnehmung auch so gewesen sein. Und ich habe halt immer gedacht, er tut mir einfach wahnsinnig leid, weil in seiner Wahrnehmung ist es so. Er hat sich, also ne, er hat sich so seine Maske aufgebaut. Die ist ja zwar gefallen und er weiß eigentlich auch, dass ich alles weiß, aber in seiner Wahrnehmung bin ich die Schuldige. Sonst kann er gar nicht weiterleben mit seinem. Der hat gar kein Gewissen, aber er kann mit seinem Spiel nicht weitermachen, wenn er nicht für sich darauf besteht, da ist nichts gewesen. Ja.
Und du bist schuld. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig.
Genau, ja. Also diese Machtspiele auch, ne?
Würdest du denn sagen, Melina, dass du, also du hast ja gesagt, deine Kindheit war schwierig und du warst da sehr liebesbedürftig, dass du da einfach aus dieser Bedürftigkeit heraus jemanden getroffen hast, der dir sehr, sehr liebevoll vorkam, der wahrscheinlich auch in dieser Idealisierungs- und Lovebombing-Phase ganz viele Pflaster auf deine Wunden geklebt hat und dir etwas suggeriert hat, was du bis dahin nicht kanntest. Also, dass das deswegen für dich so besonders toll erschien, weil du aus diesem unglaublichen Mangel herausgekommen bist.
Ja, das würde ich so sagen. Ja, denke ich, weil ich einfach nie diese respektvolle Liebe oder wertschätzende Liebe erfahren habe in meinem Leben, so dass ich gar nicht wusste, wie fühlt sich's eigentlich richtig an und ich schon von dieser ersten prägenden Liebe so geprägt war und dieses Toxische ja schon von Anfang an eigentlich mitgespielt hat. Das ist wie eine Droge, das ist wie ein Rausch. Man will das immer wieder spüren und man spürt es in keinem anderen Menschen, weil keiner eben dieses Loch füllt, ja, weil kein anderer Mensch schafft es, weil diese Trigger ja nicht gedrückt werden. Also er hat mir das eigentlich gespiegelt. So ist es ja in toxischen Beziehungen auch, ne? Ich war ja sein Opfer und er hat sich aber immer als Opfer hingestellt. Und er hätte ja gar nicht bei mir andocken können, wenn ich das nicht zugelassen hätte und halt auch meine Geschichte mit reinbringe. Also so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip war es ja immer bei uns. Und das hat ja mit keinem anderen funktioniert und auch nicht, also mit mir und einem anderen hat es ja auch nicht funktioniert. Ja, weil einfach ich mich selbst gar nicht, ich kannte meinen Wert gar nicht. Ich war immer nichts wert in meinen Augen. Und mir wurde das so eingepflanzt als Kind. Ja, ich musste viele ja, Liebesentzugsphasen durchmachen. Und meine Eltern haben immer gesagt, wir meinen es doch nur gut mit dir. Also das kann man auch gar nicht so erklären. Ich glaube, das würde jetzt auch wahrscheinlich den Rahmen sprengen, um über meine Kindheit zu sprechen. Auf jeden Fall war da halt in meiner Kindheit immer der Kampf um, ich möchte mal in den Arm genommen werden, ich möchte mal geliebt werden, ich bin doch die Kleine, die einfach nur mal in den Arm genommen werden möchte. Und das habe ich nicht gehabt, weil ich musste immer Leistungen dafür zeigen oder ich musste so sein, dass andere gut von uns denken. Für unser Familienbild musste ich halt Kleidchen tragen und gut in der Schule sein. Und genau, also ich habe immer Migräne gehabt als Kind, auch jetzt noch als Erwachsene oft. Und die Migräne kam, glaube ich, auch immer jetzt im Nachhinein, weil einfach mein Körper mir zeigen wollte, hey, ich bin so sensibel, ich will einfach nur Liebe haben und habe die halt nicht bekommen. Und deswegen bin ich da immer wieder in diese Falle getappt. und habe diesen Menschen immer wieder in mein Leben gezogen, um es endlich zu lernen, dass ich eben mehr wert bin und dass ich mir selbst diese Liebe geben kann.
Wie gehst du denn jetzt damit um für die Zukunft, jetzt wo du das erkannt hast? Was sind so die nächsten Schritte, die du dahingehend planst?
Also aktuell versuche ich da, also, oder habe jetzt schon auch ganz viel an mir gearbeitet, mache auch so ein Coaching mit weiblicher Energie, in Fülle leben. Ich habe nebenbei noch ein Business mir aufgebaut und bin erstmal jetzt mit mir alleine in meiner Beziehung, lerne mich lieben und versuche halt jeden Tag positiv und meine Routinen einzubauen und mein Leben einfach so zu gestalten, dass ich mich wertvoll fühle. Ich gehe mit mir alleine essen, ich gehe alleine spazieren, ich gehe alleine zum Sport, ich mache einfach ganz viel, was mir gut tut und mich warm hält sozusagen und mir diesen ja, um halt, ich habe es halt wie so einen kalten Entzug gemacht, ne? Ich bin ja schon so eine Art süchtig gewesen. Und ich habe für mich, dadurch, dass ich das alles abgebrochen habe, so einen kalten Entzug gemacht. Und der ging schneller als gedacht, als ich mich letztens mit einer Freundin unterhalten habe. Da habe ich gesagt, ach Mensch, der letzte Kontakt ist ja noch gar nicht so lange her. Da bin ich jetzt ganz schön erschrocken. Es fühlt sich schon super lange an. Es fühlt sich schon richtig lange an und da war ich auf einmal so stolz auf mich, dass ich schon so viel an mir jetzt gearbeitet habe, dass ich fast schon sehe, dass ich bald auch mal einen richtigen Partner treffen werde, wo ich einfach eine normale, gesunde Beziehung führen kann. Das braucht zwar noch seine Zeit, aber ich glaube, dass es nicht mehr so weit entfernt ist, dass ich einfach ja, nur noch Positives halt in meinem Leben habe. Ich bin von Grund auf ein positiver Mensch, aber diese ganzen Schmerzen über die ganzen Jahre haben mir gezeigt, ich glaube, also, dass ich in meinem Beruf, es ist ja auch so, dass ich immer für andere da bin. Also ich mache halt ganz viel, ich habe einen empathischen Beruf und bin immer für andere da. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, genau das, was ich immer für alle anderen gebe, auch immer für meine Kinder gegeben habe, das gebe ich jetzt nur mal mir. Jetzt bin ich dran.
Das klingt unheimlich schön, finde ich. Und man hört das auch an deiner Stimme, dass sich da ganz, ganz viel verändert. Du hast ja gesagt, du warst mit jemandem zusammen, der auch schon früher gestalkt hat, der womöglich auch bei anderen schon mal Reifen zerstochen hat. Was denkst du, wie wird es in dieser Sache weitergehen? Wird er jetzt von dir ablassen? Wirst du von ihm nochmal hören? Hast du Sorge davor oder wie gehst du damit um?
Aktuell denke ich, dass er eine neue Ablenkung gefunden hat, eine neue Bestätigung. Als ich mit der Dame da über Instagram geschrieben hatte, da waren auch so ein paar Indizien dafür. Also sie hat gesagt, naja, er hatte mich die ganze Zeit blockiert und jetzt seit ein paar Wochen hat er mich freigeschaltet. Und so war das. So war das auch mit einigen anderen. Also ich konnte. Man kann ja immer die sehen, die einem folgen, und man sieht ja auch drin, dass da halt welche ihm gefolgt sind, aber eher denen nicht. Und so war das bei ihr auch zum Beispiel. Und ich denke, dass er jetzt da sie so peu à peu durchgeht, das ist ja so seine Masche und somit erstmal abgelenkt ist. Und das gibt mir das Gefühl, ich habe erstmal Ruhe. Und ich kann mir vorstellen, nach diesem Anruf, den ich getätigt habe und ihm gesagt habe, du bist für mich wirklich gestorben, dass ihm das auch ganz schön zugesetzt hat. Und ich für mich auch festgestellt habe, das war nie richtig Liebe von seiner Seite aus. Das war Machtspielchen und einfach sich die Bestätigung suchen. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn er jetzt jemanden hat, wo er die Bestätigung bekommt, vielleicht wird die auch demnächst irgendwann mal langweilig und er wird hier nochmal vor der Tür stehen oder irgendwie nochmal Kontakt aufnehmen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das würde ich nie wieder zulassen. Also ich fühle mich ein bisschen bodenständiger und in mir sicherer, dass ich auf keinen Fall, also wirklich auf keinen Fall, weil ich hab mir gesagt, das tue ich nie, nie wieder. Einfach auch mit dem Gedanken, was mir ganz wichtig war, ich habe mich dann gefragt, was würdest du tun, wenn deine Tochter so einen Menschen im Leben hätte? Und möchtest du, dass deine Tochter so eine Beziehung führt? Und was willst du für ein Vorbild sein für deine Tochter? Und allein deshalb ist für mich einfach das komplett beendet, weil meine Tochter, die würde, also der, ne, kann ich mir niemals vorstellen. Oder ja, der wünsche ich das halt nicht, dass die so einen Menschen in ihrem Leben hat und sowas durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Und deshalb würde ich einfach ein gutes Vorbild sein und das werde ich auch schaffen. Ich habe da keine Sorge, dass ich da rückfällig werde. Dann, genau, ich möchte einfach viele Frauen jetzt davor bewahren oder beziehungsweise sagen, hört auf eure Intuition und hört auf euer Bauchgefühl. Das hat immer recht, das stimmt immer und geht dem nach und lasst euch nicht klein machen, weil das ist so, so wichtig, dass wir Frauen einfach zusammenhalten. Und ich fand das auch super toll, dass diese Dame mich da auf Instagram angeschrieben hat, weil wir Frauen, wir haben viel mehr in uns, als uns von so einem kaputten Menschen klein machen zu lassen. Ja.
Das finde ich eine ganz, ganz schöne Erkenntnis. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Gibt es denn sonst noch etwas, Melina, das du teilen möchtest? Irgendetwas, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was aber vielleicht noch wichtig wäre?
Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe jetzt schon ganz viel gesagt. Ja.
Okay, prima. Dann noch einmal vielen herzlichen Dank an dich, liebe Melina, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und dass du sie mir für den Podcast anvertraut hast. Das finde ich ganz, ganz großartig und ich danke dir von Herzen dafür.
Ja, gerne. Danke dir.
Du hast gerade die Geschichte von Melina gehört. Eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig es ist, über toxische Beziehungen und über psychischen Missbrauch zu sprechen. Die Folge mit Melina gibt uns einen tiefen Einblick in die zerstörerischen Mechanismen einer toxischen Beziehung, die durch Kontrolle, Manipulation und emotionale Abhängigkeit geprägt war. Es ist beeindruckend, wie offen Melina ihre Geschichte teilt und damit anderen Betroffenen Mut macht, sich mit ihren eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Drei zentrale Aspekte aus Melinas Geschichte möchte ich jetzt in den Mittelpunkt stellen. Das Stalking ihres Partners, die manipulative Projektion seines Verhaltens und Melinas Weg zur Selbstfindung und Heilung nach der Trennung. Diese Themen zeigen nicht nur, wie tiefgreifend solche Beziehungen das Leben eines Menschen beeinflussen können, sondern auch, wie wichtig es ist, den eigenen Wert wiederzuentdecken. Ein besonders bedrückendes Thema in Melinas Geschichte ist das Stalking. Sie beschreibt, wie ihr Partner sie heimlich überwachte, sei es durch technische Mittel wie diese Tracking-App oder durch physisches Verfolgen. Besonders schockierend finde ich die Szene bei IKEA. Ihr Partner ließ sein eigenes Kind in der Kälte alleine im Auto zurück, um Melina zu beobachten, weil er fälschlicherweise annahm, sie träfe sich dort mit ihrem Ex-Partner. Solche Handlungen gehen weit über Eifersucht hinaus. Sie sind Ausdruck eines tiefen Kontrollbedürfnisses und sie zielen darauf ab, das Opfer in einen Zustand ständiger Unsicherheit zu versetzen. Für Melina führte das Stalking nach der Trennung zu starker Angst und dem Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Sie fühlte sich in ihrer Privatsphäre massiv eingeschränkt und entwickelte Symptome wie Schlafstörungen und psychosomatische Beschwerden. Diese Erlebnisse zeigen, wie zerstörerisch Stalking auf die psychische Gesundheit wirken kann. Für Täter in solchen Beziehungen ist Stalking oft ein Mittel, um Macht auszuüben und die Kontrolle über das Leben des Opfers zu behalten. Es geht nicht nur darum, den Partner zu überwachen, sondern auch darum, ihn in seiner Freiheit einzuschränken und emotional abhängig zu halten. Ein weiterer zentraler Punkt in Melinas Geschichte ist die manipulative Projektion ihres Partners. Er übertrug seine eigenen Verfehlungen auf sie. Während er selbst fremdging und ein doppeltes Spiel spielte, warf er Melina vor, untreu zu sein und sich nicht ausreichend auf ihn zu konzentrieren. Und dann rechtfertigte er sein Fremdgehen mit Aussagen wie: Ja, ich habe dich betrogen, weil du Zeit mit deinem Ex verbracht hast. Und er manipulierte sie zusätzlich durch vermeintliche Vorteile wie die Überwachungs-App auf ihrem Handy, die ja schließlich auch anzeige, wo er sich gerade befinde. Diese Art der Schuldumkehr führte bei Melina zu starker Verwirrung und zu Selbstzweifeln. Sie begann, ihre eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen und sich für das Verhalten ihres Partners verantwortlich zu fühlen. Langfristig untergräbt eine solche Manipulation das Selbstwertgefühl der Betroffenen und bindet sie emotional an den Täter. Für den Täter bietet diese Strategie klare Vorteile. Er kann Verantwortung für sein eigenes Fehlverhalten abwehren und gleichzeitig die Kontrolle über das Opfer verstärken. Indem er Melina immer wieder glauben ließ, sie sei die Schuldige, hielt er sie in einem Kreislauf aus Rechtfertigung und Anpassung gefangen. Besonders berührend und besonders wichtig finde ich Melinas Weg zur Selbstfindung und zur Heilung nach der endgültigen Trennung. Und ich finde, Melina ist ein ganz tolles Role Model dafür, wie Menschen mit solchen Lebensgeschichten und Trennungsprozessen neu lernen können, auf sich zu achten und sich selbst wertzuschätzen. Nach Jahren des Leidens begann sie einen intensiven Prozess der Reflexion und Selbstfürsorge. Sie entwickelte Routinen wie Sport oder Spaziergänge und setzte klare Grenzen gegenüber ihrem Ex-Partner. Dabei erkannte sie, dass Liebe und Leid nicht miteinander verbunden sein müssen. Eine Erkenntnis, die für viele Betroffene toxischer Beziehungen ein entscheidender Wendepunkt ist. Indem sie lernte, auf ihre Intuition zu hören und sich selbst wertzuschätzen, konnte sie sich aus dem emotionalen Griff ihres Partners lösen. Heute arbeitet Melina daran, eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufzubauen. Ein wichtiger Schritt hin zu einem erfüllten Leben und möglicherweise auch einer zukünftigen Partnerschaft auf Augenhöhe. Melinas Geschichte zeigt, wie tiefgreifend toxische Beziehungen das Leben eines Menschen beeinflussen können. Aber auch, dass Heilung möglich ist. Ihre Erkenntnisse machen Mut. Sie hat gelernt, ihren eigenen Wert anzuerkennen und sich von destruktiven Mustern zu befreien. Besonders inspirierend ist ihre Perspektive als Mutter. Sie möchte ein Vorbild für ihre Tochter sein und ihr zeigen, dass es möglich ist, sich aus ungesunden Beziehungen zu lösen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Folge mit Melina verdeutlicht eindringlich die zerstörerischen Auswirkungen von Stalking und manipulativer Schuldumkehr sowie die Herausforderungen bei der Verarbeitung solcher Erlebnisse. Gleichzeitig macht Melinas Geschichte Hoffnung. Mit Mut zur Veränderung und gezielter Arbeit an sich selbst ist es möglich, aus destruktiven Mustern auszubrechen und ein erfülltes Leben aufzubauen. Ihr Weg zeigt uns allen, der Schlüssel liegt darin, den eigenen Wert zu erkennen. Denn nur wer sich selbst liebt und respektiert, kann gesunde Beziehungen führen. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass diese Folge dich berührt hat und dir neue Perspektiven eröffnet. Die nächste Episode erscheint wie immer in 2 Wochen. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat, lass gerne ein Like für diesen Podcast da und teile die Episode mit Menschen, die sie hören sollten. Je mehr Menschen über narzisstischen Missbrauch erfahren, desto schwerer wird es für die Täter, ihn im Verborgenen fortzuführen. Wenn du deine eigene Geschichte in diesem Podcast teilen möchtest, freue ich mich sehr über deine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. Deine Erzählung wird hier einen geschützten Raum finden. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du alles dazu auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de und dort kannst du dir über einen Link zu meinem Kalender auch deinen Termin zu einer kostenfreien, professionellen Ersteinschätzung deiner eigenen Situation buchen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Bis zur nächsten Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ganz herzliche Grüße, deine Jennifer.